Ja, ich habe mich heute Morgen nochmal hingesetzt, da wir heute viel mehr Zeit hatten als sonst, da wir eine Stunde mehr schlafen konnten oder mehr vorbereiten konnten. Und dann habe ich die PowerPoint vorbereitet, extra für euch, damit ihr mitlesen könnt, und habe sie zu Hause vergessen. Das heißt, für euch, dass ihr heute aktiv eure Handys, Bibeln und so weiter rausholen dürft, kein WhatsApp abchecken, kein Instagram, kein Facebook, nur Bibel, das ist jetzt gerade erlaubt, alles andere ist verboten, okay? Lasst euch nicht ablenken. Genau, wir machen weiter mit dem Matthäus-Evangelium. Wir haben das letzte Mal von Heinz eine Predigt gehört, eine gute Predigt über die Nachfolge. Und da gab es unterschiedliche Menschen, denen Jesus begegnet ist, und er ist unterschiedlich mit denen umgegangen. Und dann, nachdem er mit ihnen geredet hat, geht es auf eine folgende Art und Weise weiter. Wir lesen Matthäus 8 ab Vers 23 bis Vers 27. Also Matthäus 8, ihr dürft aufschlagen. Kapitel 8, ab Vers 23. Oh. Das könnte vielleicht eine andere Übersetzung sein. Also vielleicht passt es nicht ganz, aber dann könnt ihr trotzdem schon generell mitlesen. Also, und hier heißt es: Und als er in das Schiff gestiegen war, folgten ihm seine Jünger. Und siehe, es erhob sich ein großes Ungestüm, also ein Unwetter, auf dem See, sodass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde. Er aber, also Jesus, schlief. Und die Jünger traten hinzu, weckten ihn auf und sprachen: Herr, rette uns, wir kommen um. Und er spricht zu ihnen: Was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? Dann stand er auf, er bedrohte die Winde und den See, und es wurde eine große Stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen: Was für einer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen? Und jetzt lese ich nochmal Markus Kapitel 4 vor. Da gibt es nämlich nochmal die gleiche Geschichte, aber da gibt es ein paar Einzelheiten, die in Matthäus 8 fehlen. Und ich finde diese Einzelheiten sehr interessant. Hier heißt es Markus Kapitel 4 ab Vers 35. Also wer mitlesen möchte, Markus Kapitel 4 ab Vers 35. Und an jedem Tag, als es Abend geworden war, spricht er zu ihnen: Lasst uns übersetzen an das andere Ufer. Und als er die Volksmenge entlassen hatte, nahmen sie ihn, wie er war, in dem Schiff mit. Ich wiederhole nochmal. Hier heißt es, ich weiß nicht noch, wie es bei euch drin steht, bei mir heißt es dann Markus 4, 36. Und als er die Volksmenge entlassen hatte, nehmen sie ihn, wie er war, in dem Schiff mit. Weiß ich. Ich finde diese Aussage richtig cool. Sie nehmen Jesus, wie er war, ne, so wie er war, nehmen sie ihn mit. Wir wollen ja manchmal so unseren Jesus verändern, dass er uns passend ist, dass er für uns schöner gemacht ist oder irgendwie, wir stellen es ihm vor auf eine Art und Weise, und hier heißt es, sie nehmen ihn mit, so wie er war. Was auch immer das bedeutet. Hat er gestunken? Keine Ahnung, hat er geschwitzt? Ich weiß nicht genau, war im schlechten Zustand, ich habe keine Ahnung, aber sie nahmen ihn mit, so wie er war, in dem Schiff mit. Aber auch andere Schiffe waren mit ihm. Also hier ist mal der Zusatz, das lesen wir im Matthäus-Evangelium nicht. Also da lesen wir nur von einem sozusagen Schiff, aber hier gibt es sozusagen mehrere Schiffe. Also es ist eine Gruppe von Schiffen, die da unterwegs war. Vers 37, und es erhebte sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen in das Schiff, so dass es sich schon füllte. Das auch hier anders als Matthäus Evangelium. Das heißt, hier wird nochmal ein bisschen detaillierter erzählt, die Wellen kamen ins Boot hinein und das Wasser füllte schon das Boot. Und was passiert mit einem Boot, wenn das Boot voll wird mit Wasser? Es fängt an zu sinken. Das ist ein Horrorszenario für jeden, der auf hoher See unterwegs ist mit seinem Segelboot, wenn sowas passiert. Und hier nochmal ein Detail, in Vers 38. Und er war im Hinterteil des Schiffes und schlief auf einem Kopfkissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Lehrer, Rabbi, Meister, liegt ja nichts daran, dass wir umkommen? Ja, das ist mal anders als im Matthäus-Evangelium. Im Matthäus-Evangelium schreien die Jünger: Rette uns! Im Markus-Evangelium heißt es hier, dass er auf dem Kopfkissen lag. Und dann gibt es so einen kleinen Vorwurf da drin, so: Lehrer, sag mal, was ist los mit dir? Ist es dir egal, ob wir jetzt sterben oder nicht sterben? Und in Vers 39 heißt es dann: Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See: Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es wurde eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Also zurück zum Matthäus-Evangelium, das so, dass wir das mal das andere Mal so im Hinterkopf haben. Hier heißt es in Vers 23: Und als er in das Schiff gestiegen war, folgten ihm seine Jünger. Und ich bin irgendwie in diesem Satz nochmal hängen geblieben. Wir haben das letzte Mal schon über Nachfolge gehört. Und hier nochmal ganz konkret, wie das passiert ist. Jesus physikalisch bewegt sich in ein Schiff hinein und Jünger folgen ihm. Und ich habe es überlegt, das ging mir auch so bei der letzten Predigt auch durch. Ja, wir können, also damals musste ich, wenn ich Jesus nachfolgen wollte, musste ich Jesus physikalisch nachfolgen. Wenn Jesus von A nach B ging, dann ging ich mit nach B. Und dann von B nach C und nach C. In dem Film The Chosen kann man das immer, haben wir das letzte Mal auch sehr gut sehen können, wie sie halt dann dort ein Camp aufgeschlagen haben. Und das, die Jünger waren immer so verunsichert, weil sie genervt waren. Du weißt nie, wann sie losziehen mussten und so. Und das hat so ein bisschen Stress in ihnen ausgelöst. Aber Jesus wurde vom Heiligen Geist geführt. Und jetzt war es dran, in dieses Schiff zu steigen. Und die Jünger folgten ihm. Und ich saß gestern hier, nicht gestern, letzten Sonntag hier im Gottesdienst, und dann hat auch der Heinz diese Frage gestellt, was für uns so die Nachfolge bedeutet. Ne? Und dann habe ich so für mich diese Frage umformuliert oder diesen Satz umformuliert. Ja, also ich gehe und du, Jesus, folgst mir. Das ist so meine Nachfolge. Mein Verständnis von Nachfolge ist es, ich treffe alle Entscheidungen, ich mache, was ich will, und dann hole ich mir seinen Segen und sage, Jesus, du folgst mir nach, oder? Wie oft machen wir das in unserem Leben? Wir treffen Entscheidungen, vielleicht als Gemeindeentscheidung, und dann, Herr, bitte segne es. Folgen wir wirklich Jesus nach oder nicht? Und hier auch zu der Zeit gab es auch den Judas, der später Jesus verraten hatte. Er war körperlich dabei, aber sein Herz folgte Jesus nicht nach. Seine Gedanken, sein ganzes inneres Wesen war nicht mit Jesus unterwegs. Er folgte nicht wirklich. Wisst ihr, was Nachfolge eigentlich bedeutet? Adam und Eva, sie haben von der Frucht gegessen und wurden von Gott getrennt. Und Gott war Gott, er ist der Schöpfergott gewesen. Und Adam und Eva folgten eigentlich diesem Gott, sie hörten auf diesen Gott. Das war der Plan, sie sollten in der Abhängigkeit von diesem Gott leben. Mit diesem Gott, Schöpfergott, zusammenleben. Genauso wie eine Blume, genauso wie eine Pflanze, abhängig ist von der Sonne. Eine Blume, eine Pflanze kann nicht ohne Sonne leben. Nimmst du die Sonne weg, wird alles verdorren, alles eingehen. Und so ist auch mit dem Menschen. Und dann heißt es, dass der Mensch rausgekickt worden ist aus Garten, aus diesem Garten. Und dann ist er gestorben. Viele Menschen denken, ja, der ist doch gar nicht gestorben. Und dann sehen wir, dass der Tod in der Bibel anders definiert, als wir ihn definieren. Wir denken, wenn wir einfach nur sterben und nicht mehr atmen, sind wir tot. Für Gott ist eine geistige Trennung von ihm, genauso wie eine Blume von der Sonne getrennt wird. Das ist eigentlich der geistige, wahre Tod, von dem uns die Bibel schützen will. Nicht nur von dem körperlichen Tod, von dem Tod, sagt Jesus ganz oft, von dem braucht ihr keine Angst haben. Was seid ihr furchtsam, wenn es um diesen Tod geht? Aber um den zweiten Tod, den geistigen Tod, die wahre Trennung von Gott, vor dem sollt ihr Angst haben. Und deshalb bin ich gekommen, um euch da herauszuholen aus dieser Situation. Und jedes Mal, wenn ein Mensch sich entscheidet, ich brauche dich, Gott, nicht, dann trifft der Mensch eine Entscheidung, dann bin ich selbst mein eigener Gott. Und eigentlich wiederholen wir etwas, nichts Neues, das ist keine eigene Erfindung. Man sagt ja, jeder Gedanke, der schon mal gedacht worden ist, es gibt nichts mehr Neues unter der Sonne. Nichts mehr. Und genauso hat auch der Teufel eines Tages, der von Gott geschaffen worden ist, als ein wunderschöner Engel, als der wunderschönste Engel, als der Luzifer, der Morgenstern. Und der sah eines Tages und verglich sich mit Gott, so heißt es dann so in der Legende. Und dann heißt es, und dann verglich er sich mit Gott und dann sah er so, zwischen Gott und mir gibt es fast keinen Unterschied. Ich will auch Gott sein. Ich will auch der Schöpfer sein. Ich will auch der Schaffer sein. Ich will die gleiche Ehre bekommen, die er bekommt. Und aus diesem Neid heraus ist er gefallen. Ich will sein, ich will mein eigener Gott sein, ich will Gott selber sein. Und die Menschen reden dieses Ganze, plappern das Ganze nach, ohne zu verstehen, wo es herkommt. Und was erreichen diese Menschen? Was erreichen wir Menschen? Wir sind doch wirklich lächerliche Götter, oder? Wenn wir uns schon mal wieder die Erde anschauen. Ja, wirklich, ich weiß nicht genau, wie lange sie existiert. Ich habe es nicht durchgezählt. Die einen behaupten Millionen, die anderen sagen Tausende. Aber schon wieder stehen wir in einer Position, wo hier und dort Kriege ausbrechen. Ich habe das Gefühl, dass das höchste unserer Gefühle ist es, einen Krieg zu organisieren und zu veranstalten. Uns gegenseitig zu umzubringen. Als Highlight unserer Zivilisation. Mal wieder. Ich weiß nicht, ich habe mit meinem Vater vor ein paar Jahren geredet und sagte er zu mir so, ja, ich glaube, dass mit den Kriegen, dass es zwei von gibt, das ist vorbei. Und dann bricht es aus. Und das ging ihm tief ins Herz hinein. Wie kann das sein? Wie kann es wieder passieren, dass wir Menschen so einen Mist machen? Wir sind lächerliche Götter. Wir sind gar keine Götter. Und gerade in schwierigen Situationen kommt heraus, was wir für Götter sind. Und dass wir nicht mal unser eigenes Leben erhalten können, erretten können. Und diese Jünger hier in Matthäus 8, Vers 23, sie stiegen mit Jesus ins Boot und folgten ihm nach. Sie gaben es auf, selbst Götter zu sein. Das gelang nicht sofort 100%, aber sie wollten dem wahren Gott wieder nachfolgen. Nicht mehr selbst ihr Leben im Griff haben, sondern sie wollten Gott nachfolgen, sagen, Gott, wir wollen dir folgen und nach deinem Willen leben. Und das bedeutet manchmal irgendwas aufzugeben. Das bedeutet auch manchmal auch irgendwas zurückzulassen. Und als ich hier saß und dann diese Predigt von Heinz hörte, habe ich mich gefragt, ja Michael, du bist heute hier vor Ort, physikalisch bist du anwesend. Aber was ist vielleicht mit der Bitterkeit in deinem Herzen? Jesus hat gesagt, vergebe. Ich bin zwar hier, erhebe meine Hände und bete und preise und so ein Zeugs, aber ich folge Jesus nicht meinem Herzen nach. Ich halte immer noch an der Bitterkeit fest, genauso wie der Judas am Geld festgehalten hat. Und am Ende hat er ihn verraten. Am Ende ist er zum Feind geworden. Am Ende war sein Schicksal furchtbar und schlimm. Es gibt Anweisungen zu vergeben, Anweisungen loszulassen. Ich vergebe nicht nur einfach, weil es mir gut tut oder weil es dem anderen gut tut. Ich tue das, weil ich Jesus nachfolge. Es ist ein Gebot in meinem Leben. Ich bin gehorsam, ich folge ihm nach. Ich steige mit ihm ins Schiff. Und genauso wie ich mein Haus vielleicht verkaufe und Dinge abgebe in meinem Leben, so gebe ich auch die Bitterkeit ab. Ich verkaufe auch sie. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt andere Bereiche in unserem Leben, an denen wir festhalten und die wir loslassen sollten. Und das taten die Jünger. Und sie verließen alles, was sie hatten. Sie gaben alles auf. Im Herzen gab es immer noch Probleme. Im Herzen haben sie noch nicht alles zurückgelassen. Judas zum Beispiel, er hat geplant, wenn ich Jesus nachfolge, dann kann ich eines Tages wieder Gott sein, indem ich irgendwie Macht habe oder Geld oder Profit oder irgendwas bekomme und wo er es gemerkt hat, dass er durch ihn nicht sich bereichern kann und nicht reicher werden kann. Im Gegenteil, alle wollen jetzt umbringen, dann ist er abgesprungen. Es war ja raus. Deshalb folgen wir Gott mit dem Denken und mit dem Herzen nach. In der Vergangenheit hätten wir Jesus nachfolgen müssen, physikalisch. Heute folgen wir seinem Willen, seinem Herzen, seinem Denken und ordnen uns dem unter. Und da, wo wir es nicht tun, da haben wir meistens auch noch zu kämpfen. Da haben wir Schwierigkeiten, da leiden wir in unseren Beziehungen, Beziehungen mit Gott, Beziehungen miteinander auch. Und hier folgen die Jünger Jesus, sie geben es auf, sie folgen und sie gehen mit. Und als sie dann mit ihm mitgehen, also sie sind gehorsam, sie sind treu, sie hören auf Jesus, sie sind mit ihm zusammen. Und trotzdem entsteht ein Unwetter. Und hier müssen wir unser Gottesbild vielleicht irgendwo ein bisschen korrigieren oder vielleicht müssen wir Gott verstehen. Viele Menschen fragen sich oder sagen, wenn ich Gott nachfolge, dann wird mir nichts passieren. Und das finden wir nicht in der Schrift. Wir finden das nirgendwo in der Bibel. Ja, es gibt Situationen, da hat Gott mal bewahrt und dann muss aber der Mensch durch wirklich starke Schwierigkeiten hindurchgehen. Und oft verstehen wir auch Gott nicht und uns geht es genauso vielleicht so wie hier in Markus Evangelium. Da heißt es hier, Lehrer, liegt dir nichts daran, dass wir umkommen? Und das, was wir auch fühlen, wir entscheiden uns, Gott nachzufolgen und plötzlich wird alles kompliziert und alles schwierig und ein Sturm entsteht. Genauso wie der Welt, es immer am Sturm ist, unseren Gedanken am Sturm ist, in unseren Gefühlen immer am Sturm ist. Und plötzlich folge ich Jesus nach. Ich hab jetzt vor 2 Tagen habe ich ein Zeugnis gehört von einer Frau, die ist als kleines Kind, hat sich als Jungen identifiziert. Sie hat gedacht, sie ist ein Junge. Und sie glaubte auch an Gott und dann ist sie später zum Glauben gekommen. Sie hat eine Wiedergeburt erlebt. Sie hat Jesus angenommen, sie hat Vergebung erfahren. Und dann hat sie gedacht, jetzt wird sie frei sein von all diesen Gefühlen und Gedanken, was passiert. Sie fühlt sich immer noch Frauen hinzugezogen und so weiter und so fort. Und dann fängt ein Prozess an und sie fragt sich, Gott, warum? Der Sturm ist da in ihrem Leben und es ist ein Prozess, in dem sie wo sie mit Gott dann durchgehen möchte oder sollte. Das passiert nicht einfach so. Es ist der Wille Gottes in diesem Fall, es ist der Wille Gottes oft auch in unserem Leben, dass wir in solche Stürme hineinkommen. Gott möchte uns nicht vor diesen Stürmen bewahren und beschützen. Er erlaubt es sehr oft, und das lesen wir auch im Alten Testament, wenn wir das Volk Israel anschauen, sehr oft lässt er sie in Hungersnöte hineinkommen. Sehr oft lässt er sie in Kriegssituationen hineinkommen. Sehr oft kommen die Jünger auch, oder das zweimal sogar in der Bibel, wo sie in einen Sturm hineinkommen. Und wir wollen immer davor bewahrt werden, vor diesen Dingen. Wisst ihr was? Und dann ist mir das so in letzter Zeit so eine Erkenntnis geworden. Gott möchte uns nicht vor diesen Dingen bewahren, sondern möchte uns in diesen Dingen sich offenbaren. Nicht bewahren, sondern offenbaren in dieser Not. Die Freunde von Daniel, Gott hat sie nicht vor dem Feuerofen bewahrt. Sie haben gesagt, es ist egal, ob wir sterben oder leben, wir werden unsere Knie nicht vor dir, Nebukadnezar, oder deiner Statue beugen. Unsere Knie davor nicht beugen. Und dann sind sie ins Feuer geworfen worden. Gott hat sie davor nicht bewahrt. Aber Gott bewahrte sie in dem Feuer. Dort bewahrte er sie. Dort offenbarte er sich ihnen. Daniel in der Löwengrube. Gott bewahrte ihn nicht vor der Löwengrube. Was hätten wir gejammert und gebetet und gefleht? Der Gedanke alleine schon, von Löwen zerrissen und zerfetzt zu werden. Gott bewahrte ihn nicht vor der Löwengrube. Gott bewahrte ihn in der Löwengrube. Und warum macht das Gott so? Man könnte ja denken, das ist ja schon irgendeine sadomasochistische Veranlagung in Gott. Will er uns leiden sehen? Was ist los mit ihm? Und dann heißt es in 5. Mose Kapitel 8, ab Vers 1, da gibt es eine Stelle, da spricht er das zu dem Volk Israel, wo er ihnen das Gesetz vermittelt. Und dann offenbart sich Gott, was er eigentlich vorhat. Und da heißt es, das ganze Gesetz, das ich dir heute verkündige, sollt ihr halten und danach tun. Dann bleibt ihr im Leben, werdet zahlreich und nehmt das Land in Besitz, was euch Jahwe, euren Vorfahren, geschworen hat. Du sollst immer daran denken, wie Jahwe, dein Gott, dich diese 40 Jahre lang in der Wüste umherziehen ließ, um dich demütig zu machen. Ich dachte so, was ist das? Was ist das für ein Bild, dich demütig zu machen? Gott lässt dich 40 Jahre in der Wüste durch die Gegend ziehen, um dich demütig zu machen. Aber was für eine Demut will denn Gott von dir? Dass du deine Gottheit aufgibst. Dass dein Vertrauen auf dich selber aufgibst. Ich habe mein Leben in dem Griff. Ich bin der Herr. Ich bin mächtig. Ich kann alles tun. In diesem Bereich demütigt Gott das Volk Israel. Und er stellt sie auf die Probe. Er wollte deine Gesinnung, euer Denken, eure Herzenshaltung erkennen und sehen, ob du seine Gebote halten wirst oder nicht. Er prüft unsere Herzen. Das ist eine Facette der Schwierigkeiten. Manchmal haben wir Schwierigkeiten. Manchmal gibt es Krankheiten. Manchmal gibt es Stürme. Manchmal gibt es Attacken. Und du betest und nichts passiert. Passiert nichts. Weil das gerade eine Prüfungszeit ist in meinem Leben. Hier geht es nicht darum zu bitten, rauszukommen aus der Situation, sondern hier geht es darum zu sagen, Herr, egal was kommen wird, ich werde an dir festhalten. Auch wenn ich an der Krankheit sterben werde, Herr, ich werde an dir festhalten. Du bist mein Herr und mein Gott. In dieser starken Prüfungszeit. Und hier ist anders ausgesprochen, ob sie die Gebote halten werden oder nicht. Weil er hat ihnen gerade die Gebote gegeben. In schwierigen Situationen werden unsere Beziehungen geprüft. Unsere Ehen werden in schwierigen Situationen geprüft. Gemeinde wird in schwierigen Situationen geprüft. Welche Beziehung wir miteinander haben, ob das eine wahre, starke Liebesbeziehung ist oder nicht. So auch bei den Jüngern auch auf dem See. Ihre Beziehung zu Jesus wird geprüft in dem Moment. Jesus sagt, was ist los? Eine Frage entsteht, weil der Feind immer mitspielt. Ein Zweifeln an Gott entsteht in unseren Köpfen, in diesen Momenten. Daher heißt es hier in Vers 3, er demütigte dich und ließ dich hungern. Das heißt, Gott gab nicht sofort so, oh, okay, ich sehe schon so, wie wir bei kleinen Kindern, ja, kleine Babys, ne, die fangen an schon zu schreien, die wollen das ganze Geschrei nicht an, und zack, Flasche rein. Ja, Ruhe. So. Ich weiß noch in der Vergangenheit, dass ich dann immer die Babys in den Armen hatte und ich denke so, die haben dann angefangen zu weinen. Ich habe sofort gedacht, die wollen Muttermilch haben. Hier, nimm. Gleich abgegeben. Und dann wurden sie gleich ruhig. Und das hat Gott nicht getan. Er hat das zugelassen, dass sie gehungert haben. Und ihr Glaube wurde in diesem Moment auf die Probe gestellt. Und das passiert bei uns auch im Leben. Gott stellt uns auf die Probe. Aber nicht, damit wir verrecken daran, sondern damit, was in unserem Leben passiert. Dazu komme ich jetzt. Er demütigte dich und ließ dich hungern. Er gab dir das Manna zu essen, das du und deine Vorfahren nicht kannten, um dir zu zeigen, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern vor allem, was aus dem Mund Jahwes kommt. Er wollte ihnen zeigen, ihr überlebt nicht in der Wüste, da wo es nichts gibt, durch eure eigenen Fähigkeiten, durch eure Fähigkeiten anzupflanzen, durch eure Fähigkeiten zu jagen oder sonst irgendwie sich Essen zu bekommen, sondern ihr lebt durch das Wort, das ich euch sage. Wenn ich euch sage, ich versorge euch, dann werde ich euch versorgen, sogar hier in dieser Wüste. Und ihr Glaube wird auf die Probe gestellt. Und viele murrten dann, beschwerten sich gegen Gott und jammerten und so weiter und so fort. Wenige vertrauten in dieser Zeit. Und das Ziel Gottes ist es, in dieser Wüste, dass wenn du 40 Jahre lang mit ihm in der Wüste warst und durchgegangen bist, dass am Ende du zurückschaust und sagst, oder nach vorne schaust und sagst, ich habe 40 Jahre das mit Gott erlebt. Ich habe nichts zu essen gehabt, ich habe nichts zu trinken gehabt. Es gab keine Perspektive und keine Hoffnung, menschlich gesehen. Und guck, was er gemacht hat. Und dann schaust du in die Zukunft hinein und du siehst die ganzen Probleme und Schwierigkeiten. Du blickst einmal in die Vergangenheit, siehst Gott, guckst in die Vergangenheit und siehst auch Gott. Und dann bist du mutig, kannst du mutig in die Zukunft hineingehen, weil du jetzt mit Gott gehst. Egal welche Gefahr, sind es finanzielle Nöte, Schwierigkeiten, Kriege, Mord, Totschlag und so weiter und so fort. Du hast den lebendigen Gott, mit dem du jetzt gehen kannst. Weil er sich groß gemacht hat und du erkannt hast, du bist kein echter, wahrer Gott, sondern er ist der wahre, richtige Gott. Er ist derjenige, der fähig ist, dich zu bewahren und zu beschützen. In diesen 40 Jahren ist deine Kleidung nicht verschlissen und dein Fuß nicht geschwollen. Daran kannst du erkennen, dass Jahwe, dein Gott, dich erzieht wie ein Mann seinen Sohn. Das ist die Erziehung Gottes in unserem Leben. Er will nicht, dass zum Beispiel das Geld oder unsere Lebensumstände uns Sicherheit geben, sondern er erzieht uns dahin hinein, dass wir, obwohl wir Millionen von Euros hätten, wir unser Vertrauen nicht darauf setzen, sondern auf unseren lebendigen Gott. Und dazu braucht es Prüfung. Man kann auch sagen, das sind so eigentlich Reinigungsprüfung. Er reinigt. Genauso wie die Jünger jetzt hier. Die Jünger sind hier auf hoher See. Sie haben Angst. Ihre Augen sind fokussiert auf die Wellen, die ins Boot kommen, auf den Sturm. Und sie haben Angst. Das ist das Konzept, das sie kennen. Heute ist mein Leben in Gefahr. Ich werde sterben, eventuell. Das ist das, wie die Welt tickt. Abhängig von der Situation. Abhängig von dem, was umherum passiert. Abhängig von den Nachrichten, die wir immer hören. Und ich habe mich hier gefragt, Jesus sagte zu ihnen, warum seid ihr so furchtsam? So unverständlich, diese Frage, oder? Also ich finde sie sehr unverständlich. Aber Jesus hinterfragt unsere menschlichen Konzepte. Er hinterfragt sie, er stellt sie in Frage, weil er uns verändern möchte. Und hier, warum seid ihr so furchtsam, Kleingläubige? Und ich hab mich gefragt, warum Kleinglaube? Wo ist hier Kleingläubig? Ich sehe den Sturm und da wird was passieren. Was ist hier der Kleinglaube? Und wisst ihr diesen Fehler, den sie gemacht haben, oder was heißt Fehler, sondern das, was wir jeden Tag eigentlich machen und lernen müssen, ist, sie hätten nur einen einzigen Blick auf den Sohn Gottes, auf Gott selbst werfen sollen. Einen einzigen Blick. Und sie hätten sich von ihm inspirieren lassen sollen. Stattdessen haben sie ihn geweckt. Sie hätten eigentlich ihre Kopfkissen auspacken sollen und sagen sollen, guck mal, Jesus ist am Pennen, dann pennen wir jetzt auch. Jungs, runter vom Deck, hier in die Kajüte rein, Kissen rausholen, decken und zack, wir pennen jetzt. Denn wenn Jesus am Schlafen ist, schlafen wir auch. Wenn Jesus Ruhe und Frieden hat, haben wir auch Ruhe und Frieden. Und deshalb ist die Beziehung zu Jesus in unserem Alltagsleben so wichtig. Ich hasse es in meinem Leben, wenn ich plötzlich eine Katastrophe und Schwierigkeiten habe, aber habe mit Jesus nicht eng zusammengelebt. Und plötzlich fange ich ihn an zu suchen und dann bin ich verzweifelt und so weiter und so fort. Aber es gibt auch andere Zeiten, da bin ich tief mit ihm verbunden. Irgendwie so Finger am Puls. Nah dran, ich kann seine Stimme hören. Und plötzlich kommen Katastrophen, Schwierigkeiten, dies und das und so weiter und so fort. Und meinem Herzen gibt es einfach tiefe Ruhe. Jesus ruht in mir. Ich schaue auf ihn und dann fange ich auch an zu ruhen. Und sein Friede überträgt sich auf mich, auf mein Leben. Aber die Jünger wecken und hinterfragen sogar Jesus und sagen, hey, kümmert sich denn gar nicht, dass wir umkommen? Immer dieses Hinterfragen von Gott. Gott will sich als groß in unserem Leben erweisen. Er will uns was beibringen, er will uns erziehen. Er will zeigen, dass er mächtiger und stärker ist als alle Mächte dieser Welt. Als alles Gold dieser Welt. Als alle Technologie dieser Welt, Ideen dieser Welt, Ideologien dieser Welt. Und Gott greift nicht sofort ein. Wir haben den Eindruck, Jesus schläft. Wo bist du denn überhaupt? Schläfst du Gott? Warum greifst du mein Leben nicht ein? Und wir erkennen Gott nicht. Gott möchte gezielt warten. Denken wir an die Geschichte mit Lazarus. Lazarus ist krank. Sie kommen zu Jesus, erzählen, hey, Jesus, Lazarus ist krank. Komm schnell, heile ihn. Du kannst doch heilen. Und Jesus bleibt extra und kommt nicht, bis Lazarus tot ist. Und dann sagt er noch sowas wie, ich freue mich für euch, dass er gestorben ist, ungefähr. Weil jetzt kann sich Gott wirklich groß verherrlichen in diesem Moment. Er kann zeigen, er ist größer als der Tod. Jesus kommt dahin und dann nicht vor dem Tod heilt er ihn, sondern in dem Tod greift er ihn, genauso wie bei Daniel und bei den Freunden von Daniel. Und im Tod hinein, 3 Tage oder was weiß ich, 4 Tage sind schon vergangen, er stinkt schon. Lazarus, komm raus. Lazarus kommt raus und der Tod hat keine Macht. Und wer ist größer? Jesus, das Wort Gottes, Gott selbst oder der Tod? Und dann zum Schluss am Ende die Sünde, vor der wir alle unsere Knie beugen, immer wieder aufs Neue. Die Sünde kommt in unser Leben hinein. Wir sündigen und dann kommt diese Stimme und die klagt uns an. Ich habe mich letztens mit Josef unterhalten und dann so ein theologisches Gespräch geführt und dann sagte er zu mir, eigentlich, wenn wir sündigen, eigentlich können wir sofort wieder aufstehen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, aber wir machen das oft nicht. Weil wenn wir sündigen, dann klagen wir uns selbst an. Und dann sagt er ja auch, ja, wegen der Anklage stehen wir nicht sofort auf. Selbstgerechtigkeit kommt rein. Ich habe gerade gesündigt, ich kann doch nicht gleich die Gnade Jesu Christi in Anspruch nehmen. Und ich bleibe in der Anklage und ich beuge meine Knie. Und dann nimmt Jesus diese Sünde und er nimmt sie am Kreuz. Und die Sünde kann ihn dort nicht festhalten. Und er steht von den Toten auf und überwindet. Mitten im Tod bringt er den Sieg. Also, wir müssen diesen Gedanken verwerfen. Sicherlich, wenn wir eines Tages in der Ewigkeit sind, werden wir erkennen, vor wie vielen Dingen uns Gott auch beschützt und bewahrt hat. Es heißt nämlich in 1. Korinther 10, 13 heißt es, er lässt nicht zu, dass die Versuchung, also die Probe, die Prüfung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Also Gott weiß ganz genau, was du ertragen kannst. Und deshalb hat jeder Mensch unter uns unterschiedliche Prüfungen. Wenn ich manchmal mit meinem Freund rede und sehe, was er für Prüfungen hat, denke ich so, wenn ich diese Prüfung hätte, würde ich verrecken. Aber er trägt sie irgendwie. Er trägt sie im Glauben und wächst dadurch noch und wird stärker und so weiter und so fort. Jeder Mensch hat seinen Sturm in seinem Leben. Und wie verhältst du dich in diesem Sturm? Wisst ihr was? Viele Menschen sind da, leben auf dieser Erde. Und sie haben keinen Jesus in ihrem Boot. Es gibt keinen Jesus da. Sie haben niemanden, an den sie sich wenden können. Sie haben niemanden, an den sie sich klammern können. Und an den sie sich klammern, der behauptet, er wäre Gott, ist gar kein Gott. Er weiß auch nicht, wie man überlebt. Er weiß auch nicht, was würden den Jüngern jetzt auf diesem Schiff hier, auf diesem Boot, was würde ihnen jetzt viel Geld bringen? Ein dickes Bankkonto. Was würde ihnen jetzt gute Gesundheit bringen, wenn das Wasser in ihr Leben hineinkommt? Nichts. Hast du diesen lebendigen Gott in deinem Leben? Folgst du immer noch dir selber, deiner eigenen Stimme oder folgst du diesem lebendigen Gott, an den du dich wenden kannst, egal ob du kleingläubig bist oder nicht, egal ob du großes Vertrauen hast oder kleines Vertrauen hast, aber du hast einen Ort, an den du dich wenden kannst. Und das Beste, was hier die Jünger getan haben in ihrer Situation, hätten sie großes Vertrauen gehabt, einen Glauben gehabt, hätten sie ihre Kissen rausgeholt. Schlafsack und so, hätten sich dazugelegt. Aber sie hatten diesen Glauben nicht und dann taten sie etwas. Sie weckten ihn auf und sagten, Herr, rette uns. Sie hatten irgendwie dieses Vertrauen, dass Jesus irgendwas tun kann in dieser Situation. Und das ist das, was sie richtig gemacht haben. Sie kamen zu Jesus und sagten, rette uns. Wie lange willst du noch warten in deiner Lebenssituation? Gott ruft dich und ruft dich und ruft dich und du versuchst immer noch eigener Gott aus eigener Kraft zu machen. Wann wirst du eigentlich dein Herz und deine Knie beugen und sagen, Jesus, rette mich. Hier ist mein Leben, ich gebe dir mein Leben. Hier ist meine Situation, rette mich. Ich weiß noch, als ich nach einer Frau gesucht habe, als Jugendlicher, da habe ich immer mich verliebt in ein Mädel und dann gebetet, Herr, zeige mir, ob das die richtige ist oder nicht. Aber eigentlich habe ich mich schon verliebt. Und dann habe ich, dann hat es nicht geklappt, dann habe ich mich wieder in die nächste verliebt. Und dann, Herr, zeige mir, ob das die richtige ist oder nicht. Und eines Tages war ich so müde davon, dass ich gesagt habe, ich will nicht mehr heiraten. Und dann war ich trotzdem eines Tages so einsam, allein in meiner Studentenwohnung in Berlin. Und dann betete ich doch das erste Mal mit meinem ganzen Herzen. Ich habe das noch nie gebetet. Ich habe mich gefragt, warum habe ich das noch nie gebetet? Ich habe bis jetzt immer aus eigener Kraft unbewusst mich angestrengt, versucht das auszusortieren. Und plötzlich betete ich, Herr, habe ich gesagt, gebe mir eine Frau. So ganz klar und deutlich. Gebe mir eine Frau und die soll das und das haben. Bedingung. Und plötzlich kam eine Gegenwart über mich in dem Moment, ein Friede über mich. Es hat sich so gut angefühlt, wo ich gemerkt habe, Gott hat mir mein Gebet gerade beantwortet. Halbes Jahr später war ich verheiratet. Amen. Ja. Warum habe ich so lange gebraucht, bis ich gerufen habe, bis ich klar und deutlich gesagt habe, was ansteht? Hier ist Sturm und Dings und wir zählen ja und her und du weißt doch, ich hätte dies und jenes und so weiter und so fort. Herr, errette mich, errette mich. Ich will nicht sterben, ich will nicht in die Hölle kommen, ich will nicht im Sturm umkommen, ich will ewig leben. Herr, rette mich. Das ist der Herzenswunsch eines jeden einzelnen Menschen. Jeder Mensch will gerettet werden, jeder Mensch will ewig leben, jeder Mensch will Liebe und Frieden in seinem Leben haben. Mach dir nichts vor. Herr, rette uns, wir kommen um. Und er hat die Macht, die göttliche Macht. Er tut etwas jetzt, er macht etwas und zeigt, dass er Gott ist. Wir können zum Wetter sprechen, so viel wir wollen. Wir können zu den Meereswogen sprechen. Wir können zu Ukraine-Krieg oder wie auch immer Israel und Palästina sprechen. Geht weg, so viel ihr wollt. Sie werden auf uns zukommen. Es gibt nur einen einzigen, der Macht hat, mit seinem Wort zu gebieten. Und das ist passiert. Und das ist unser lebendiger Gott, der in der Gestalt von Jesus auf dieser Erde die gleiche Macht ausgeübt hat. Und sie staunten hier über ihn. Sie riefen ihn um Errettung. Und dann sprach er und er bedrohte den Wind. Markus Evangelium sagte hier, schweige, verstumme. Zwei Wörter, schweige, verstumme. Er bedrohte. Und der Wind legte sich und es wurde eine große Stille. Und das wird passieren, wenn du Jesus in dein Leben hineinnimmst. Du wirst plötzlich eine Macht in deinem Leben haben, Jesus selbst. Du wirst in Stürme hineinkommen, aber du wirst trotzdem Jesus in diesen Stürmen haben. Du kannst zu ihm rufen, rette mich. Egal, ob du kleingläubig bist oder nicht, ob du furchtsam bist oder nicht. Dann wird Gott seine Hebel in Bewegung setzen. Und er spricht zu dem Sturm. Nicht um seinetwillen. Er wusste ganz genau, ob der Sturm jetzt weht oder nicht weht. Ich habe jetzt ein Nickerchen, ich komme am Ende wieder an. Er wusste, der Sturm kann nichts machen. Er kannte den Ausgang des Sturmes, aber die Menschen kennen es nicht. Um ihretwillen hat er diesen Sturm zum Schweigen gebracht. Viele Dinge macht er um unseretwillen.